Ihr Lieben, es gab mal eine Gemeinde, die bekam einen neuen Pastor. Und dieser Pastor hatte den Ruf, richtig toll zu predigen. Und es kam der erste Sonntag und der Pastor predigte und es war eine richtig gute Predigt. Viel besser als das, was ihr hier gewöhnt seid. Und dann stand dieser Pastor am Ende des Gottesdienstes an der Kirchtür, wie das in so richtigen Kirchgebäuden manchmal der Fall ist. Und die Gemeinde kam an ihm vorbei und viele schüttelten ihm die Hand und sagten: Oh, vielen Dank, Herr Pastor, das war eine wirklich tolle, erbauliche Predigt. Es kam der nächste Sonntag, der nächste Gottesdienst und der Pastor predigte wieder. Und im Laufe der Predigt merkte die Gemeinde: Das ist ja genau dieselbe Predigt, die wir letzte Woche schon gehört haben. Zum Glück waren einige die Woche davor nicht da und die konnten dann an der Kirchtür am Ende des Gottesdienstes dem Pastor die Hand schütteln und sagen: Vielen Dank, das war eine tolle, erbauliche Predigt. Die meisten haben irgendwie einen schönen Sonntag gewünscht und sind leicht irritiert nach Hause gegangen. Es kam der dritte Sonntag. Ihr ahnt es schon. Der Pastor hielt dieselbe Predigt, wirklich Wort für Wort dieselbe Predigt, die er schon die Woche davor und die Woche davor gehalten hatte, ein drittes Mal. Und diesmal waren auch kaum neue Leute irgendwie im Gottesdienst. Und an der Tür fasste sich dann eine ältere Dame, die viele Jahre treu im Kirchengemeinderat der Gemeinde gedient hat, ein Herz und sprach diesen doch deutlich jüngeren Pastor an und sagte: Also, Herr Pastor, Sie haben den Ruf, wirklich gut zu predigen. Und diese Predigt war auch wirklich gut. Aber wir haben sie jetzt ja schon die dritte Woche in Folge gehört. Dürfen wir uns nächste Woche vielleicht auf eine neue Predigt freuen? Und der Pastor lächelte sie großherzig an und sagte: Ach, wissen Sie, ich finde auch, dass das eine gute Predigt war, die Sie als Gemeinde gehört haben. Ich habe nur das Gefühl, Sie leben noch nicht danach. Okay. Alle von euch, die in den letzten Wochen da waren, wissen, wir sind in einer Gottesdienstreihe. Heute ist der fünfte und letzte Teil. Und ich sage es gleich vorweg: Es kommt nicht viel Neues. Wenn es euch darum geht, irgendwie neue, coole Erkenntnisse für den Kopf zu bekommen, dann schnappt euch eine Bibel und lest da drin. Aber hört mir nicht zu. Denn das, was jetzt kommt, ist ganz viel von den letzten Wochen. Aber das sind Gedanken, die nicht einfach nur für unseren Kopf sind, sondern die für unser Herz sind und die für unser Leben sind. Und das sind Dinge, wo es darum geht, Sachen umzusetzen. Und wir sind insgesamt als Gemeinde in einer Zeit, wo wir merken, Gott legt uns ein Thema ganz besonders aufs Herz, nämlich seine Gegenwart zu suchen. Und ich habe in unserem Predigteam gesagt: Hey, ab jetzt dürft ihr über alles predigen, was immer ihr predigen wollt, aber es muss Gottes Gegenwart suchen sein. Auch da kann man ganz viel zu predigen. Und die letzten 5 Sonntage, also die letzten 4 plus heute, haben wir über Gottes Gegenwart suchen nachgedacht anhand dieser beiden Frauen, die so wunderbar porträtiert hier links und rechts von mir sind. Nämlich hier drüben haben wir Martha aus Bethanien, die lebte vor 2000 Jahren in einem jüdischen kleinen Dorf nahe Jerusalem. Martha aus Bethanien. Und das hier ist ihre Schwester Maria, Maria aus Bethanien. Und es gibt im Neuen Testament gibt es 3 Geschichten über diese beiden Schwestern und wie sie Jesus begegnen. Und wir haben uns in der ersten Woche die erste Geschichte angeguckt, in der zweiten die zweite, in der dritten die dritte. Die stehen in Lukas 10, Johannes 11 und Johannes 12. Und dann haben wir letzte Woche nochmal ganz besonders den Fokus darauf gelegt, was wir von Martha lernen können, wenn wir auch so ein Martha-Typ sind vielleicht. Und heute wird der Fokus nochmal sehr auf Maria gehen. Auf Maria und was wir von Maria lernen können, wenn wir auch solche Maria-Typen sind oder es werden wollen. Und ja, Spoiler ist es nicht, ich habe es schon sehr oft gesagt. Jesus lädt uns ein, uns an Maria ein Vorbild zu nehmen. 3 Geschichten, ich werde ein bisschen auf die Bezug nehmen. Falls ihr sie nicht ganz vor Augen habt, wir haben einen Predigt-Podcast, ihr dürft gerne einige Stunden Predigtmaterial nachhören, wenn ihr das wollt. Was bei Maria wirklich spannend ist, gerade im Unterschied zu ihrer Schwester Martha, ist die Ruhe, die sie ausstrahlt. Letzte Woche habe ich das ganz viel betont. Martha, die tut, 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 tut. Die macht, die ist unterwegs. Die lädt Jesus ins Haus ein. Die ist in der Küche, bereitet ein Festmahl. Die bedient die Leute. Also ist die ganze Zeit auf Achse hin und her. In der zweiten Geschichte, da ist ihr Bruder Lazarus sterbenskrank. Im Endeffekt stirbt er auch. Sie rennt auf Jesus zu und schüttet ihr Herz aus. Rennt zurück zu Maria, sagt: Du, Jesus will dich sehen. Die ist auf Achse. in der letzten Geschichte, die Salbung in Bethanien, Johannes 12, da ist sie es, die die Mahlzeit mit vorbereitet und die dann den Leuten dient. Die tut, die ist in Bewegung und Maria, die sitzt. Die ganze Zeit. Alle diese Geschichten durch, sitzt sie. In der ersten Geschichte, in Lukas 10, da hat Martha, ich habe es in jeder Predigt gesagt, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen. Sie hat Jesus in ihr Haus eingeladen. Und sie ist in der Küche und bereitet Essen vor und ist in der Gastgeberrolle. Und Maria, die sitzt Jesus zu Füßen. Und ich will nicht zu viel wiederholen, aber das war nach kulturellen Maßstäben eine Dreistigkeit. Einfach sich als Frau auch noch in der damaligen Gesellschaft Jesus zu Füßen zu setzen und ihm zuzuhören. Das ist die erste Geschichte. Zweite Geschichte, Johannes 11. Lazarus ist sterbenskrank. Die beiden Schwestern schicken Boten zu Jesus und sagen, Jesus, bitte komm schnell. Er, den du liebst, Lazarus, unser Bruder, er ist krank. Und Jesus lässt sich provokant viel Zeit. Der wartet noch 2 Tage. 2 Tage plus die Wegstrecke, mehrere Tage, wo Martha und Maria warten, dass Jesus kommt. Und in der Zeit stirbt Lazarus. Und ich möchte euch den Vers vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, sonst ist da in der Schublade, gibt es auch Bibeln, die ihr rausholen könnt. In Johannes 11, sie warten, dass Jesus endlich kommt. Und ich kann mir nur vorstellen, was für Stürme in ihrem Inneren waren. Ihr Bruder ist gestorben. Was ist das für eine Trauer? Was ist das für eine Verzweiflung? Sie hatten nach Jesus gerufen. Da werden Warum-Fragen sein und Was-wäre-wenn-Fragen. Warum musste unser Bruder sterben? Was wäre gewesen, wenn Jesus hier gewesen wäre? Jesus, warum? Und die ganze Trauer. Eine innere Unruhe. Und dann hören sie, dass Jesus in der Nähe ist, in der Nähe des Ortes, dass er endlich gekommen ist. Und dann Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Das heißt, wir hören über sie, dass sie nicht nervös auf und ab gegangen ist. Sie hat keine Runden gedreht. Sie hat gesessen. Und sie blieb sitzen. Und sie wartet auf irgendetwas. Warum wartet sie? Warum läuft sie nicht zu Jesus? Und ich habe, als wir uns die Stelle genau angeschaut haben, habe ich gesagt, der einzige Grund, der mir logisch erscheint, warum sie wartet, ist, dass sie inmitten der Stürme eine innere Ruhe hat und auf Gott hört und ja verbunden ist innerlich mit Gottes Perspektive und mit Gottes Plan und mit Gottes Blick und ein Gefühl bekommt für Gottes Timing. Sie wartet. Ihre Schwester rennt zu Jesus, was gut ist. Lass uns immer alle zu Jesus rennen, mit allem, ist gut. Sie rennt zu Jesus, sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und dann geht ein weiteres Gespräch los. Ein tolles Gespräch, lest es nach. Und dann kommt sie heimlich zurück zu Maria und sagt ihr, Vers 28, der Meister ist da und ruft dich. Als sie, Maria, das hörte, stand sie schnell auf und kam zu Jesus. Sie ruht in sich, aber als sie hört, Jesus sagt, komm, da verliert sie keine Zeit. Dann geht sie nicht gemächlich dahin, sie schreitet nicht in gemächlichem Schritt, sondern sie rennt schnell zu Jesus, aber erst als sie seinen Ruf hört. Und was macht sie bei Jesus? Sie fällt ihm wieder zu Füßen. Also sie kam schnell zu Jesus. Und dann lesen wir, wo haben wir es? Vers 32. Als Maria nun dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie sagt denselben Satz, den Martha auch schon gesagt hat. Das ist übrigens der einzige Satz, den wir von Maria in diesen ganzen 3 Geschichten hören. Und wir haben ihn vorher schon mal aus einem anderen Mund gehört. Und was passiert dann? Als Jesus sie weinen sah, also wir erfahren hier so nebenbei, sie ist in Tränen ausgebrochen, sie weint. Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus kam die Tränen. Mich bewegt es, dass Maria denselben Satz spricht, den ihre Schwester Martha vorher auch schon gesagt hat. Aber das, was dann passiert, etwas völlig anderes ist. Bei Martha ist das ein theologisches Gespräch. Ich bin Theologe, ich liebe theologische Gespräche und es ist wirklich, wirklich toll. Und letzte Woche habe ich ganz viel darüber geredet, auch was für eine Auferstehungshoffnung da drin transportiert wird. Es ist großartig. Maria sagt denselben Satz, aber sie sagt ihn irgendwie anders. In einem anderen Moment, vielleicht in einer anderen Haltung, vielleicht als andere Person. Und was sie damit provoziert, was sie hervorbringt, ist kein theologisches Gespräch, I love it, sondern sie bewegt das Herz von Jesus. Sie weint und Jesus beginnt zu weinen. Und Jesus fragt, wo haben sie ihn hingelegt? Und die Geschichte geht weiter, dass er sich zum Grab führen lässt, das Grab öffnen lässt, nachdem Lazarus schon 4 Tage tot war und ihn vom Tod auferweckt. Ich habe mit Martin die letzten Wochen gesprochen, der ist Rechtsmediziner und der hat mir erklärt, wie so ein Leichnam nach 4 Tagen stinkt und was da alles schon so passiert ist. Das ist ein krasses Wunder, das rückgängig zu machen, aber das nur am Rande. Ich frage mich, wie komme ich dahin, dass ich vielleicht dieselben Sätze bete, die ich seit Jahren bete, aber damit Gottes Herz bewege? Was ist an dieser Maria anders, dass sie dasselbe tut, scheinbar auf den ersten Blick, wie ihre Schwester, und danach kommt ihr Bruder zum Leben? Nichts gegen theologische Gespräche und Auferstehungshoffnung. Wirklich, ich will das. Und wir haben hier ganz viel gute Theologie, die wir immer wieder predigen. Wir haben bisher ganz wenig Totenauferweckung. Noch keine. Und das ruft eine Sehnsucht in mir vor. Zu sehen, wie Gott wirkt, wie Gott etwas tut, was kein Mensch tun kann, auf Gebet hin. Und ich glaube, wenn ich Gott frage, Gott, was muss ich tun, damit mein Gebet dein Herz bewegt? Ich glaube, seine Antwort beginnt mit dem Satz, Andi, setz dich hin. Komm zur Ruhe. Komm in meine Gegenwart. Wie Maria. Und dann lesen wir die dritte Geschichte, Johannes 12. 8 Tage, genau 8 Tage, bevor Jesus gestorben ist. Jesus ist wieder in Bethanien, höchstwahrscheinlich das allerletzte Mal vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Sie sitzen zusammen in einer ganz spannenden Runde. Sie sind im Haus von Simon dem Aussätzigen und zu Gast ist Lazarus der Tote. Also es sind Ex-Aussätzige und auch ein Ex-Toter. Coole Gruppe. Und sie liegen dort zu Tisch, wie man damals so zu Tisch lag. Und Maria kommt und tut ohne Worte, weil sie hatte ja ihren Einsatz schon gesagt im Kapitel davor, ohne Worte tut sie eine prophetische Zeichenhandlung. Sie nimmt ein Fläschchen mit Nardenöl, ganz kostbares Öl. Wir hören, dass dieses Fläschchen so wertvoll war, dass ein normaler Arbeiter ein Jahr lang arbeiten musste, um so viel Geld zu verdienen. 300 Denare. Und versteht es nicht falsch. Ein normaler Arbeiter musste nicht ein Jahr lang arbeiten und dann das Geld zur Seite legen, was er übrig hatte, um sich dann so ein Fläschchen zu kaufen. Nein, es geht um alles, was er in einem Jahr verdienen kann. Also er muss quasi ein Jahr lang fasten und obdachlos sein, um das. Also es ist ein Vermögen. Und sie zerbricht dieses Fläschchen und sie gießt dieses ganze Fläschchen über Jesus aus und salbt ihn. Einige Tropfen hätten gereicht, damit man dieses Öl riecht. Aber sie benutzt eine ganze Flasche. Und ich habe vor 2 Wochen darüber geredet, was das für Jesus bedeutet auf diesem Weg der letzten 8 Tage, wo er die ganze Zeit diesen Geruch gerochen hat, bis zu seinem letzten Atemzug. Was für eine Ermutigung das war, was für eine Kräftigung das war. Das ist eine prophetische Zeichenhandlung, die Jesus ganz viel bedeutet haben wird. Aber wie kommt Maria darauf? Wie kommt sie darauf, das zu tun? Wir lesen an keiner Stelle, dass Jesus sie darum gebeten hat, sondern sie macht das in einem tiefen Bewusstsein, das ist Gottes Wille. Und sie macht das in einem Bewusstsein, was sie hier gelernt hat. Im Knien, im Sitzen, in der Ruhe, im Stillsein vor Gott, im Schauen auf Jesus, im Zuhören, im Sein. Und sie macht es im Knien, denn wir lesen, dass sie Jesus salbte. und dass sie dann mit ihren Haaren seine Füße abtrocknete. Und wir lesen nicht, dass sie Haare hatte wie Rapunzel und sich vorgebeugt hat. Das hat sie im Knien gemacht. Drei Geschichten. Viermal sehe ich da drin Maria, wie sie kniet. Wieder und wieder. Und ich sehe diese Maria, wie sie in einer Gottesbeziehung ist, die ich auch will, nach der ich mich sehne. Und es fing an in Lukas 10, schon in ihrer ersten Begegnung. Jesus wurde in ihr Haus eingeladen und sie sitzt dreisterweise Jesus zu Füßen. Und Martha beschwert sich bei Jesus und sagt, Herr, kümmert dich das nicht, dass Maria mich ganz alleine mit der ganzen Arbeit lässt? Und Jesus sagt diese Sätze, Martha, Martha, du besorgst dich und beunruhigst dich um so vieles. Sehr, sehr liebevoll, da ging es letzte Woche drum. Aber eines ist notwendig. Maria hat das gute Teil oder das Bessere erwählt. Und das wird nicht von ihr genommen werden. Diese Predigt heute könnte heißen an alle Marias damals und heute und alle, die es werden wollen. Und wenn du jemand bist, der sich gut mit Maria identifizieren kann, wenn du es liebst, in der Stille zu sein, vor Gott zu sein, zu beten, Bibel zu lesen, wenn du es vielleicht sogar liebst, solche Dinge wie Fasten zu tun. Kennt ihr, Fasten hat mit keinem Essen zu tun. Ist krass. Wenn du es liebst, Zeit mit Gott zu verbringen, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen, dann hör diesen Satz ganz persönlich. Aber eines ist notwendig und auch du hast das gute Teil erwählt, das Bessere, und es wird nicht von dir genommen werden. Ironischerweise kann es in Gemeinden, wo es sehr um Jesus geht, und ich glaube, wir sind so eine Gemeinde, wo es sehr um Jesus geht, kann manchmal so ein Druck auf Menschen entstehen, die Zeit im Gebet lieben. Und so eine sehr Jesus-zentrierte Gemeinde schafft es irgendwie, dass Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie nur beten. Oder ganz viel beten, aber ganz wenig ehrenamtlich tun. Das ist eine Verheißung von Jesus. Es wird nicht von dir genommen werden. Und wir können es auch wenden als eine Mahnung an alle anderen, die nicht so Maria-like sind. Nehmt es nicht von ihnen. Hindert eure Geschwister im Glauben, die es lieben, Zeit mit mir zu verbringen, nicht daran, Zeit mit mir zu verbringen. Holt sie nicht vom Gebet weg. Ich glaube, wir sind generell in unserer Gesellschaft so geprägt und auch als Christen so geprägt, dass es uns, sagen wir mal so, es fällt uns schwer, dass wir anpacken und Dinge tun für Jesus und Engagement unterschätzen. So, also, und das ist uns wichtig. Wir sehen, das ist logisch, das machen wir. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir Gebet überschätzen. Ich glaube, wir sind so geprägt gesellschaftlich, dass es für uns völlig eingängig ist, warum etwas zu tun total wichtig ist und gut ist und etwas bringt. Aber es fällt uns nicht so leicht zu verstehen, warum beten und Zeit mit Gott zu verbringen, warum das genauso was bringen könnte. Und nochmal, Martha, die Macherin, rennt zu Jesus und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und es kommt ein tolles theologisches Gespräch, was ich nicht missen möchte. Maria, die Beterin, die kniet, kommt zu Jesus, sagt denselben Satz und Tote stehen auf. Also damals einer. Ich glaube, wir unterschätzen die Macht von Gebet. Ich glaube, wir unterschätzen die Macht von einer Intimität mit Gott, von einer Vertrautheit mit Gott. Keine Abwertung gegenüber Martha. Ich habe diesen Satz in jeder einzelnen Predigt gesagt und ich werde ihn auch dieses Mal sagen. Wenn Martha nicht die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen hätte, Jesus in ihr Haus einzuladen, würden wir von den beiden überhaupt nichts wissen und würden keine dieser Geschichten in unserer Bibel stehen haben und könnten davon etwas lernen. Und wir können auch von Martha ganz, ganz viel lernen. Hört euch die Predigt nochmal an. Aber Jesus sagt, das, was wir von Maria lernen können, das ist notwendig und das Bessere. Und erlaubt mir, dass ich diesen Punkt der Notwendigkeit noch mal ein bisschen provokant unterstreiche. Ich habe vor einigen Wochen, da hatten wir eine Gottesdienstreihe, wo es um Gottes Gegenwart und unser Smartphone ging, wie unser Smartphone uns manchmal auch weg von Gott nimmt und so. Da habe ich häufiger zitiert aus diesem Buch von John Mark Comer, Das Ende der Rastlosigkeit. Und ich möchte zwei Zitate, die heute sehr gut passen, darauf vorlesen. Eins habe ich tatsächlich schon mal vorgelesen. Ich bin ein bisschen wie dieser Pastor, der jede Woche dasselbe predigt, nur nicht ganz so radikal, das traue ich mich nicht. John Mark Comer wirbt dafür, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Gottesbeziehung. Und das kostet Zeit. Und es kostet mich auch Konzentration. Es kostet mich, dass ich zur Ruhe komme. Und er sagt, naja, das Problem ist, die meisten von uns sind zu beschäftigt, um Jesus zu folgen. Jedes Mal, wenn ich über eine Lebensregel und einige der wichtigsten Praktiken für ein Leben mit Jesus spreche, höre ich denselben Refrain. Also er sagt, Jesus Nachfolge, das heißt, wir brauchen Zeit für Stille, Zeit für Gebet. Er redet über den Sabbat als Ruhetag. Er redet auch über sowas wie Fasten, Praktiken. Und jedes Mal, wenn er darüber predigt, er ist zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Buch schreibt, ist er Pastor in der Gemeinde, hört er denselben Refrain. Das hört sich toll an, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich promoviere gerade. Ich habe einen anspruchsvollen Job. Ich habe kleine Kinder. Ich trainiere für einen Marathon. Ich bin nicht so introvertiert wie du. Das ist die Unterstellung, dass introvertierte Menschen es leichter haben, im Gebet zur Ruhe zu kommen. Stimmt vielleicht auch, weiß ich nicht. Weiter John Mark Comer. Ganz ehrlich, das sind Ausreden. Und ich verstehe sie. Ich lebe in derselben Welt wie du. Es sind gute Ausreden. Früher habe ich gelächelt und genickt und den peinlichen Moment verstreichen lassen. Aber je älter ich werde, desto mehr Mut bekomme ich, ein wenig nachzuhaken. Jetzt wird es unangenehm, Achtung. Manchmal frage ich freundlich, du bist zu beschäftigt? Bist du das wirklich? Wie viel Zeit verbringst du vor dem Fernseher? Das führt in der Regel zu einer anderen Art von peinlichem Schweigen. Wie viel Zeit verbringst du online oder in den sozialen Medien? Mit Einkaufen? Ich schlage den Leuten vor, eine Woche lang ein Zeitprotokoll zu führen. Wenn sie das tun, sind sie in der Regel schockiert, wie viel Zeit sie für triviale Dinge aufwenden. Die meisten von uns haben mehr als genug Zeit, um zu arbeiten, selbst in den hektischen Zeiten des Lebens. Wir müssen nur unser Leben und unsere Zeit so einteilen, dass wir, Zitat, das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Also wir müssen unsere Zeit nur so einteilen, dass wir das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen und nicht das Reich der Unterhaltung. Und in den seltenen Fall, und das ist sehr selten, dass jemand wirklich keine Zeit für die Praktiken hat, schlage ich ganz harmlos vor, dass er wohl einfach zu beschäftigt ist, um Jesus nachzufolgen. Keine Schuldgefühle, keine Scham, die sind nicht hilfreich. Es geht nur um eine ehrliche Einschätzung. Ich habe Anfang des Jahres diese Worte gelesen und die haben mich getroffen. Und ich finde sie provokant und ich verstecke mich hinter diesem Zitat, weil ich es euch nicht selbst sagen will. Aber ich glaube, das steckt in dieser liebevoll gemeinten Provokation, ich glaube, da steckt eine Wahrheit drin. Und diese Wahrheit lautet, es geht nicht darum, dass wir an Gott glauben, im Sinne von an Gottes Existenz glauben. Ein provokanter Satz, ich habe es gerade provokant. Es geht nicht darum, dass du an Gottes Existenz glaubst, das tut der Teufel auch. Wir sind in eine Beziehung eingeladen zu Gott. Gott ruft uns in eine Beziehung zu sich. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann im Laufe unseres Lebens an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich glaube, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und ich nehme das an. Und Jesus, du darfst in mein Herz kommen. Und vielleicht auch so ein Lebensübergabegebet sprechen, wo wir irgendwie sagen, und ich gebe dir mein Leben. Danke für deine Vergebung. Amen. Ich liebe das. Ich liebe Bekehrung. Ich liebe Taufen. Ich liebe diese Startschüsse. Aber es ist eben genau das. Es ist ein Startschuss für ein Leben. Das ist wie die Hochzeit und dann folgt eine Ehe. So jemanden, also wenn ich vor 15 Jahren meine Frau Antonia geheiratet hätte und gesagt hätte, ja, bis dass der Tod uns scheidet und ich will dir alles geben und liebe dich und so ein Eheversprechen. und wir das gefeiert hätten, also haben wir auch, wunderbar. Aber es geht ja um das, was dann kommt. Stellt euch vor, ich habe vor 15 Jahren meine Frau geheiratet und habe keine Beziehung mehr zu ihr und keine Zeit, die ich mit ihr verbringe. Das ist absurd. Es geht nicht um Gesetzlichkeit. Es geht nicht um einen Druck, du musst mehr stille Zeit verbringen. Es geht um eine Beziehung, zu der du eingeladen bist, zu der ich eingeladen bin. Diesen Vergleich mit der Ehe bringt John McCormack auch gleich auf der nächsten Seite. Ich lese es auch mal vor, ist wieder ein bisschen provokant. Nehmen wir an, deine Ehe läuft nicht so gut. Dein Ehepartner kommt zu dir und bittet dich um mehr gemeinsame Zeit. Einfach, um miteinander zu entspannen oder wieder mehr in Einklang zu kommen. Er oder sie bittet um, sagen wir mal, 30 Minuten Gespräch pro Tag, einmal ausgehen pro Woche und ein wenig Zweisamkeit am Wochenende. Im Grunde also das absolute Minimum für eine gesunde Ehe. Wenn du sagst, tut mir leid, ich habe keine Zeit, und dabei 30 Stunden in der Woche mit Fernsehen, Internet und deiner Fantasy-Football-Mannschaft verbringst, würde jeder mit einem Minimum am gesunden Menschenverstand sagen, doch, du hast Zeit, du verschwendest sie nur. Oder dein Ehepartner würde sagen, nun, dann bist du wohl einfach zu beschäftigt, um verheiratet zu sein. Also musst du entweder deinen Zeitplan radikal überdenken oder du befindest dich wohl auf dem besten Weg zu einer Scheidung. Hoffentlich würdest du dich für Möglichkeit 1 entscheiden. Wieder ganz, ganz provokant. Aber manchmal sind Provokationen heilsam. Ich sag nicht, du musst jeden Tag Zeit mit Gott verbringen und am besten noch auf diese eine besondere Art und Weise. Morgens brauchst du eine halbe Stunde Zeit in der Stille. Erst liest du Bibel und dann betest du und dann geht's ans Tagewerk. Das machen sehr, sehr viele Christen und machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Wenn es für dich passt, mach es. Aber ich glaube auch in Paarbeziehungen, das ist was Individuelles. Sehr, sehr viele Paare machen eine tolle Erfahrung mit einem gemeinsamen Paarabend, einmal die Woche. Antonia und ich haben das versucht und wir haben uns immer an diesem Paarabend gestritten. Und wir haben irgendwann beschlossen, wir machen kein Paarabend mehr. Wir brauchen dafür dann aber andere Momente der Zweisamkeit und andere Punkte, wo wir an unserer Beziehung arbeiten. Wir brauchen Zeit füreinander. Es muss vielleicht nicht so aussehen wie bei all denen, von denen ich Bücher gelesen habe. So ist es auch in unserer Gottesbeziehung. Wenn dir das hilft, was anderen schon seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden hilft, wunderbar, bitte mach es. Wenn du merkst, hey, mir hilft was anderes, dann nimm was anderes, aber bitte nimm etwas anderes. Gott lädt uns ein in eine Beziehung zu ihm. Und Beziehung ist nicht eine einmalige Entscheidung im Leben, sondern Beziehung ist etwas, was sich Tag für Tag durchträgt. Ich habe relativ lange, über mehrere Jahre, sehr diszipliniert jeden Tag in der Bibel gelesen. Weil macht man so. Als guter Christ. Und ich wollte ein guter Christ sein. Und Bibel, Gottes Wort und so. Und ich habe es so gemacht, dass ich einmal im Jahr, in etwas weniger als einem Jahr, durch die Bibel durchgekommen bin. Ich habe jeden Tag 4 Kapitel gelesen. Wenn du am Tag 4 Kapitel liest, bist du in weniger als einem Jahr durch die Bibel durch. Ich habe das über mehrere Jahre gemacht. Schlimm war der Tag, wo Psalm 119 dran kam. Kannst du mal nachlesen, der ist sehr, sehr lang. Und über die Jahre hinweg wurde diese geistliche Disziplin für mich nur noch eine Disziplin, die ich aus Gewissenhaftigkeit erfüllt habe. Und ich habe Bibel gelesen auf Strecke. Also ich musste ja meine 4 Kapitel schaffen. Und das kostet Zeit. Und ich hatte dann keine Zeit, wenn ich etwas gelesen habe, was in mir mein Herz berührt hat, da zu verweilen, darüber zu beten. Ich hatte keine innere Ruhe, sondern ich wollte mein Pensum schaffen. Und ehrlicherweise, ich hatte auch keine Zeit, danach noch groß zu beten, was ja eigentlich Teil des Deals sein sollte. Aber ich hatte weder die Zeit, noch hatte ich die innere Ruhe dafür. Und ich habe irgendwann eine Entscheidung getroffen, die mich richtig Mut gekostet hat. Ich habe gesagt, ich höre auf mit diesem täglichen Bibellesen. Damals war ich noch nicht bei euch hauptamtlich angestellt, aber ich war ehrenamtlich hier ganz schön aktiv. Und ich wusste, ich will später einen hauptamtlichen Dienst. Und ich hatte Angst, wenn ich diese Entscheidung treffe, dass ich gar nicht mehr in der Bibel lese. Und das konnte nicht richtig sein. Das hat mich richtig Mut gekostet. Aber ich musste diese Entscheidung treffen, um in eine neue Form des Bibellesens zu kommen. Nämlich eine, die Ausdruck von meiner Beziehung zu Gott ist. Wenn ich heute Bibel lese, und ich gestehe euch, ich wünschte, es wäre jeden Tag, es ist nicht wirklich jeden Tag. Aber es wird gerade mehr. wenn ich heute Bibel lese, dann kann es sein, dass ich die Bibel einfach willkürlich irgendwo aufschlage und loslese. Weil es geht mir nicht darum, das eine Buch durchgelesen zu haben oder das Kapitel jetzt zu schaffen, sondern ich verstehe meine Bibel als einen Raum der Begegnung. Wisst ihr, derselbe Geist, der hier jedes Wort inspiriert hat, lebt ja in mir. Und es ist Gottes Geist. Und dann passieren Gespräche zwischen ihm und mir in diesem Raum des biblischen Textes. Und da ist es fast egal, in welchen Raum ich heute gehe. Und ich lese einfach dann so lange, bis ich auf etwas stoße, was mein Geist berührt. Oder den Geist Gottes in mir. Ich kann das nicht immer ganz unterscheiden. Und da bleibe ich. Darüber bete ich. Ich lese Bibeltexte und frage Gott, wie siehst du das? Ich habe ein Benzel hier drin, sodass ich von vorne nach hinten durchlese. Manchmal lese ich einfach das nächste Kapitel, aber ich bin super langsam verglichen mit früher. Manchmal fange ich an, ich öffne die Bibel und ich frage, hey Gott, was wollen wir jetzt lesen? Und wenn dann ein Impuls kommt, folge ich dem. Manchmal sind diese Zeiten des Bibellesens unfassbar inspirierend. Manchmal relativ dröge. Ist okay. Ich verrate euch was. Wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringe, ist es manchmal ganz wunderbar und manchmal ist es auch schön. Es ist Beziehung. Es ist normal. Ich entdecke so etwas wie Stillwerden vor Gott für mich neu. Einfach still sein und zu versuchen, die Gedanken einfach zu lassen. Und wenn dann ein Gedanke hochkommt, ihn freundlich zur Seite zu schieben, um vor Gott zu sein. Und das fällt mir nicht leicht. Ich mache aber tolle Entdeckungen. Ich habe neulich festgestellt, die Zahl 7 ist von den Zahlen 0 bis 10 die einzige zweisilbige Zahl. Ich sitze da und ich will still werden vor Gott, ich will beten und was mir einfällt ist, diese Erkenntnis, ich wusste es bis da nicht, die Zahl 7 ist ja die einzige zweistellige. Sowas machen meine Gedanken, ne? Also ich bin voll der Anfänger. Ich lese dann Bücher von Leuten oder höre Berichte von Leuten, die haben mit diesem kontemplativen jahrelange Erfahrung und die sind vor Gott und die beschreiben das als die erfüllendste Zeit des Tages und ich denke über die Anzahl der Silben von Zahlen nach. Aber ich will da hinkommen. Und ich habe manchmal auch gute stille Momente. Ich habe noch nicht mehr Silben erzählt, aber ich fand es so anschaulich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich dachte, ey, Andi, wie dumm bist du eigentlich? Also meine Gedanken sind ein Kampf für mich dabei. Aber es fängt schon mal damit an, dass ich mir Zeit nehme und Ruhe nehme. Wir haben im Moment dieses Seek First, also bis Ostern, jeden Tag zwischen 6 und 7 sind hier in diesem Raum Leute und beten. In Stille. Mir hilft es sehr, hierher zu kommen und still zu werden. Nicht in meinem Arbeitszimmer zu sein, wo mich To-Do-Listen und irgendwelche Aufgaben anschreien, kommt zu mir, sondern hier, dieser Raum hilft mir. Die Zeit hilft mir. Es hilft mir, um innerlich ruhig zu werden. Hier zu sein, keinen Zeitdruck zu haben, zu wissen, ich renne jetzt nicht weg. Das Einzige, was noch wegrennen kann, sind meine Gedanken. Und das wird Zeit brauchen, dass meine Gedanken dann auch wissen, okay, jetzt gerade ist Ruhe. Und das hat mit diesem Sitzen zu tun. Ganz bildlich. Wenn wir sitzen wie Maria, dann können wir nicht gleichzeitig mit Martha in der Küche stehen und Essen machen. Wir können nicht, wenn wir sitzen und knien, wir können nicht unsere To-Do-Listen abarbeiten. Ich kann in dieser Körperhaltung nicht meine Kinder zum Kindergarten bringen oder zum Sport. All das, was wichtig ist in meinem Alltag, aber zu anderen Zeiten, all das kann ich nicht machen. Diese Körperhaltung drückt aus, ich bin hier und jetzt und nirgendwo anders. Und meine Gedanken müssen lernen, in Einklang zu kommen mit dem, was mein Körper dann schon ausdrückt. Vor ihm zu sein, in Beziehung zu sein. Mit welchem Ziel? Weil ich mich nach Dingen sehne, die ich bei Maria lese. Weil ich mich danach sehne, dass meine Gedanken in Einklang kommen mit Gottes Gedanken. Dass mein Herzschlag in Einklang kommt mit Gottes Herzschlag. Dass ich geprägt werde davon, wie er ist. Und diese Prägung, die passiert in der Stille. Und diese Prägung führt zu Aktivität. Sie führt zu Dingen, die ich tue. In der Stille vor Gott da werden mir Dinge wichtig. Wenn das funktioniert, dass mein Herz synchronisiert wird mit Gottes Herzschlag, dann wird mir wichtig, was Gott wichtig ist. Hier in diesem Stadtteil, hier bei uns in der Gemeinde, in meiner Familie, in meinem Aufgang, in meinem Freundeskreis, an meinem Arbeitsplatz. Da hat Gott ein Herz für. Und das wird mein Herz prägen. Und das wird mich aktiv werden lassen. Der Weg über Maria führt zu Martha-Dingen. Ich glaube aber, der Weg über Martha-Dinge führt nicht automatisch zu Maria-Dingen. Diese Einladung habt ihr jetzt 5 Wochen gehört. Und es ist unterm Strich die Einladung, Gottes Gegenwart zu suchen. Das sind nur andere Worte für dieselbe Sache. Und diese Einladung werden wir weiter hören, die nächsten Wochen. Wir haben heute Palmsonntag. Ich habe wenig über Palmsonntag bisher gesagt, also bisher gar nichts. Palmsonntag ist die Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem einreitet auf einem Esel. Und wo er mit Jubel empfangen wird. Die Stimmung kippt dann leider relativ schnell. Das, was wir von Maria lernen, ist ein täglicher Palmsonntag unseres Herzens. Ein tägliches, die Tore öffnen und sagen, Jesus, zieh ein. Zieh ein als mein König. Jesus, zieh ein als Herr. Dir gilt all mein Lob und Preis. Komm und tu, was dir gefällt. Das ist ein täglicher Palmsonntag meines Herzens. Das ist Beziehung auf einer täglichen Basis. Und wenn du mal feststellst an einem Tag, oh, Jesus, wir haben heute überhaupt keine Zeit miteinander verbracht. Er ist so gnädig. Und er liebt dich. Und er wird sagen, hey, ich freue mich, dich das nächste Mal zu sehen. Vielleicht morgen. Hast du keine Zeit? Naja, ich weiß nicht. Wie viel Zeit verbringst du gerade auf Netflix? Okay, das war eine andere Predigtreihe. Aber heilsame Provokation. Denn das, wozu uns Gott einlädt, ist eine Beziehung. Es ist ein Leben, was ein Trachten nach seinem Reich ist. Matthäus 6, 33. Oder, oh, ich liebe diesen Vers, Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn. Freude an Gott. Freude an Gott. Und das ist nicht so, dass wenn wir uns einfach genug an Gott freuen, er uns dann den Lamborghini vor die Tür stellt, nach dem wir uns wünschen. Sondern ich glaube, es ist so, wenn wir unsere Freude am Herrn finden, dann werden unsere Herzen so transformiert, dass wir uns das wünschen, was auch seinem Willen spricht. Vielleicht ist es bei dir ein Lamborghini, bei mir ist das, glaube ich, nicht. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und dein Herz wird mehr in Synchronisation kommen mit seinem Herzen. Und es wird die Freude deines Lebens sein. Aus dieser Beziehung heraus zu leben, es wird die Freude sein. Und dafür brauchst du Übung. Wir reden über geistliche Übungen. Du wirst irgendwann auch feststellen, dass die Zahl 7 aus 2 Silben besteht. Und hoffentlich weiter üben und irgendwann feststellen, was für eine Freude und was für eine Kraft, was für eine Freiheit, was für ein Frieden da drin liegt, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben, in einer täglichen Beziehung. Das wünsche ich dir. Amen.